Erlebt und erzählt. Geschichten, die das Leben schrieb.
Guten Abend, herzlich willkommen an Ihrem Empfänger, werte Hörerinnen und Hörer, sagt Ihnen Käthe Wiens. Ich freue mich, dass ich für Sie weiter aus dem Buch »Eine unbegabte Frau« lesen darf. Es ist die Geschichte der Engländerin Gladys Aylward, die der Autor Alan Burgess aufgeschrieben hat. Durch die wiederholten Besetzungen der Japaner in Teilen Chinas ist das Leben von Gladys und der ihr anvertrauten Menschen immer schwieriger geworden. Wertvoll sind ihr deshalb die Freundschaften mit anderen Missionaren, zum Beispiel dem Ehepaar David und Jean Davis. Dieses besucht sie nach langer Zeit wieder einmal und wohnt einige Monate auf dem Missionshof, als das Ehepaar ein paar Wochen unterwegs ist. Kurz nach der Rückkehr der Davis ereignet sich ein schwerer Vorfall mit den Japanern, bei dem Gladys schwer verletzt wird. Auf dem Missionshof leben auch Chinesen in einem Männerhof und Frauenhof. Als japanische Soldaten und Offiziere den Frauen Gewalt antun wollen, ist Gladys die Erste, die die Schreie hört und zu Hilfe eilt. Doch sie wird niedergeschlagen und getreten, bis sie bewusstlos wird. Als David Davis den Frauenhof erreicht, liegt Gladys wie ein schlaffes Bündel am Boden. Hier lese ich aus dem Buch weiter. Entsetzt starrte David auf die Szene. Mehr als 30 Japaner standen da, die offensichtlich nichts anderes im Sinn hatten, als den Frauen Gewalt anzutun. Was konnte er, unbewaffnet wie er war, unternehmen, um 30 Soldaten an ihrem entsetzlichen Vorhaben zu hindern? Instinktiv tat er wohl das einzig Mögliche. »Betet«, rief er den Frauen zu, »betet alle!« Der japanische Offizier drehte sich blitzschnell zu ihm herum und zischte einen wilden Fluch zwischen seinen dünnen Lippen hervor. Dann zog er die Pistole, zielte kurz und drückte ab. Sein waffenloser Gegner war aus dieser Nähe nicht zu verfehlen. David hörte das Klick, als der Japaner den Abzug betätigte. Das Klick, 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 als der Offizier den Hahn wütend immer wieder zurückriss. Ob die Pistole eine Ladehemmung hatte oder ob sie überhaupt ungeladen war, David Davis erfuhr es nie. Er blieb jedoch unverletzt. Fluchend packte der Offizier die Pistole am Lauf und hieb David den Griff brutal ins Gesicht. David sank ob der Gewalt dieses Schlages zu Boden. Seine Wange und sein Mund waren blutig. Doch bereits nach wenigen Sekunden erhob er sich mühsam auf die Knie. Blut rann über seine Jacke, als er mit letzter Kraft rief, »Betet, betet ihr alle!« Alle Frauen und Mädchen warfen sich auf die Knie, falteten die Hände und beteten laut. Es war ein Anblick, der selbst den wildesten und rücksichtslosesten unter den Eindringlingen Einhalt gebot. Die japanischen Soldaten blickten verdutzt rein und wussten nicht recht, was sie tun sollten. Der Offizier brüllte ihnen etwas zu, doch sie blieben betreten stehen. Nach einem zweiten Befehl erst wandten sie sich ab und schlenderten aus dem Hof. Der Offizier schritt hinterdrein. Eine Frau lief hinter ihnen her und schloss das Tor. Die meisten der Frauen weinten vor Erleichterung. David Davis erhob sich. Die Frauen trugen Gladys ins Haus und brachten sie mit kalten Kompressen langsam zu Bewusstsein. Am nächsten Morgen stand sie schon wieder auf, fühlte sich aber zerschlagen und wund und konnte sich an das Geschehene kaum noch erinnern. Obgleich sie monatelang unter quälenden Schmerzen litt, ließ sie sich dadurch von ihrer Arbeit nicht abhalten. Als wenig später das Ehepaar Davis seine Reise an die Küste antrat, kümmerte sie sich um die Mission, besuchte aber trotzdem regelmäßig Yangcheng und all jene einsamen Bergdörfer, in denen sie begonnen hatte, kleine christliche Gemeinschaften zu gründen. Nach dem chinesischen Kalender hat die Woche nur 6 Tage, es gibt also keinen Sonntag. So bildete sich die Gewohnheit heraus, den Tag von Gladys Ankunft als Sonntag zu feiern, an dem sich alle gemeinsam zum Gebet versammelten und Choräle sangen. In den kleinen Dörfern hoch oben in den Bergen spürte man nicht viel vom Näherrücken des Krieges. Nur wenige Nachrichten vom Kampfgeschehen waren bisher durchgesickert. Aber in den Orten, näher bei Tschechow, waren die Menschen stets auf die Flucht vorbereitet und hatten ihre gepackten Bündel bereit liegen. Im Frühling des Jahres 1940 kam es rund um Tschechow zu schweren Gefechten. Die Nationalisten zogen mit hoher Truppenstärke in die Schlacht und die Japaner wichen in Richtung Luan zurück. Nationalistische Truppen rückten jetzt in die Stadt ein. 2 oder 3 Wochen danach kamen 4 vornehme Herren zur Mission und baten um eine Unterredung mit Gladys. Sie eilte nach draußen. Die 4 Herren in Zivilkleidung standen bereits vor ihrer Tür. Sie waren jung und verbeugten sich in höflichem Zeremoniell. Schroff fuhr Gladys sie an. »Es tut mir leid, aber Sie haben dieses Grundstück widerrechtlich betreten. Dies ist Missionsgelände und wir müssen unsere Neutralität wahren. Sie müssen sofort gehen.« Der Führer der 4 war ein junger Chinese, dessen natürliche Würde sie an die Haltung des Mandarins erinnerte. Diese aufrechte Gestalt, dieses beherrschte Gesicht drückten eine Autorität aus, die sie bislang nur selten gefunden hatte. »Es war nicht unsere Absicht, Ihnen lästig zu fallen«, sagte er. »Wir glaubten, Sie könnten uns helfen.« Gladys sah ihn zornig an. »Wie können Sie von mir Beistand erwarten? Sie führen Krieg, und dieses Land gehört niemandem außer Gott. Würden Sie nun bitte gehen?« Der junge Mann neigte ein wenig den Kopf. Gladys fiel das dunkle, glänzende Haar über der hohen, blassen Stirn auf, die dunklen, lang geschlitzten Augen unter schwarzen Augenbrauen, die reine, goldfarbene Haut. »Es tut uns wirklich sehr leid, Ihr Missfallen zu erregen«, sagte er ruhig. »Aber als wir in Chongqing waren, riet uns unser Oberbefehlshaber, wenn Sie jemanden brauchen, dem Sie vertrauen können, dann wenden Sie sich an die christliche Mission.« Gladys warf ihm einen scharfen Blick zu. »Was haben Sie mit dem Oberbefehlshaber zu tun?« »Wir sind seine Repräsentanten. Wir glaubten, Sie stünden auf der Seite Chinas.« Der sanfte Vorwurf in seiner ruhigen Stimme war nicht zu überhören. Einen Augenblick zögerte sie. »Vielleicht sprechen wir doch besser drinnen weiter, wenn die anderen 3 Herren draußen vor der Mission warten können.« Er lächelte. »Danke sehr.« Seine Begleiter entfernten sich durch das Tor. Als sie sich in der Mission gegenüber saßen, erklärte er ihr, dass er und die 3 anderen zum Nachrichtendienst Chiang Kai-sheks gehörten. »Die Situation in Shanxi ist verwickelt und wir haben den Auftrag zu erforschen, was hier eigentlich vor sich geht. Für die Verteidigung Chinas ist dies ein lebenswichtiges Gebiet, und wenn wir irgendwo die scharfen japanischen Attacken zurückschlagen können, dann am ehesten hier, wo das Gelände dem besser ausgerüsteten Feind wenig Hilfe bietet, wo Verbindungslinien leicht abzuschneiden sind und wo am Fuß der Berge der Gelbe Fluss eine mächtige Barriere bildet. Die Eroberung der Berge durch die Japaner könnten wir hier allein durch den Einsatz kleiner, aber qualifizierter Einheiten verhindern.« »IWD, wollen Sie China helfen?« fragte er dann ganz offen und direkt. Gladys atmete tief. »Ich bin Chinesin, naturalisierte Chinesin«, sagte sie langsam, zögernd. »Ich bin schon lange in großer Sorge um dieses Land.« »Besteht Ihr Gott auf Neutralität in allen Dingen?« fragte er ernst. »Ist er nicht gegen alles Böse?« »Ja, aber...« »Die Absichten der Japaner in China sind böse, nicht wahr?« fuhr er fort. »China kämpft bis zum letzten Blutstropfen, um die Verbreitung des Bösen zu verhindern. China muss diesen Krieg gewinnen.« Gladys hatte nie so ernsthaft über die ethischen Hintergründe des Kampfes nachgedacht. Es war seltsam, dass dieser junge Mann mit der sanften Stimme sie zur inneren Auseinandersetzung mit diesen Fragen zwingen sollte. »Ich will Ihnen helfen, soweit es mein Gewissen erlaubt«, sagte sie schließlich. Er stand auf und verbeugte sich. »Das ist sehr freundlich von Ihnen«, erwiderte er liebenswürdig. »Wenn ich darf, würde ich gern wiederkommen und mich weiter mit Ihnen unterhalten.« Es dauerte eine Woche, bis er sich wieder einfand. Die nationalistischen Truppen hatten mittlerweile die Japaner viele Kilometer in Richtung Luan zurückgetrieben und starke Kampfverbände rund um Tschechkow zusammengezogen. Der chinesische Oberbefehlshaber und sein Stab hatten ihr Hauptquartier in der Stadt errichtet. Unter einem harmlosen Vorwand kam der junge Mann bei Gladys vorbei und bat um Erlaubnis für seine Leute, dem Gottesdienst in der Mission beizuwohnen. Gladys antwortete, sie würde sich über ihren Besuch freuen. Auch mehrere japanische Christen seien regelmäßig zum Gottesdienst gekommen, als die Stadt von ihren Truppen besetzt gewesen sei. Sie sah, wie ihr Gegenüber die Augenbrauen hob, bemerkte das zornige Blitzen seiner Augen und sie spürte ihr eigenes Erröten. »Ich bin nach China gekommen, um die Lehre Christi zu predigen«, sagte sie etwas heftig. Er neigte den Kopf wie zu einer kleinen entschuldigenden Verbeugung. Dann begann er, sich mit ihr zu unterhalten. Er stellte ihr viele Fragen, erzählte auch von sich selbst, wie er in Peking erzogen und auf der staatlichen Militärakademie in Nanking ausgebildet worden sei, wie er ganz China bereist habe und vor allem, wie leidenschaftlich er sich nach einem starken, freien, von unbestechlichen Männern geführten Reich sehne. Als er sich zum Abschied verbeugte und bat, wiederkommen zu dürfen, um mit ihr zu plaudern, spürte sie plötzlich, dass er nur gekommen war, um sie zu sehen. Nachdem er gegangen war, blieb sie vor dem gesprungenen Spiegel in der Ecke des Zimmers stehen und betrachtete ihr Spiegelbild. Ihre Augen waren groß und dunkel, und obgleich ihre Haut von der Sonne tief gebräunt war, hatte die Jahre doch nur wenige schwache Linien in ihr schmales Gesicht gezeichnet. Aber wie düster sah sie in dieser dunkelblauen, hochgeschlossenen Baumwolljacke aus. Gedanken verloren nahm sie eine weiße Blüte aus einer Vase in der Ecke und steckte sie sich ins Haar. Und sie freute sich auf seinen nächsten Besuch. Er kam an einem Abend, als sie gerade ihre Vorbereitungen für eine Reise zu drei abgelegenen Dörfern tief in den Bergen beendet hatte. Nur einige einsame und schwierige Pfade führten dorthin. »Treiben sich nicht Banditen in dieser Gegend herum?«, fragte er. »Ja, ziemlich viele sogar. Und Sie wollen allein gehen? Aber ich bin fast immer allein unterwegs. Das ist doch viel zu gefährlich für Sie. Und die Pässe sind hoch und steil. Wenn Sie stürzen und sich ein Bein brechen oder sich sonst irgendwie verletzen, könnten Sie tagelang liegen, ohne dass Sie jemand findet.« Gladys sah fast verlegen zu ihm auf. In all den Jahren in China hatte sie noch nie erlebt, dass jemand sich um sie sorgte, und nun kam dieser nette junge Mann und schien ihretwegen ernsthaft beunruhigt. Das war für sie ein ganz neues Erlebnis. Wie wohl das tat! »Es wird mir schon nichts passieren«, sagte sie. »Ich bin's gewöhnt, für mich selbst zu sorgen.« »Seien Sie trotzdem vorsichtig«, bat er. Eine Woche war sie unterwegs in dem bergigen Gebiet, und als sie zurückkam, wartete Linan, seinen Namen hatte er ihr beim letzten Mal gesagt, schon auf sie. Offen ließ er sie seine Erleichterung und Freude spüren. »Aber ich habe solche Reisen doch schon 100-mal gemacht«, protestierte Gladys verwundert. Dass der junge Hauptmann des Nachrichtendienstes besorgt war wegen eines so unbedeutenden Persönchens wie IWD, machte ihr Spaß. Und es schmeichelte ihr ein wenig. Seine Besuche wurden nun immer häufiger und sie wurden gute Freunde. Sie waren beide gleich alt und besaßen beide einen scharfen Verstand. Abends gingen sie oft zusammen durch die engen Straßen von Tschechow, vorbei an den dunklen, von chinesischen Laternen nur schwach beleuchteten Geschäften, an den Wahrsagern und Geschichtenerzählern, den kleinen Imbissbuden, den Seidenhändlern und den lachenden und lästernden Soldaten. Manchmal wanderten sie über die Felder rund um die alte, mauerbewehrte Stadt und sahen den Mond hinter den großen Tempeln und den mit Ziegeln gedeckten Pagoden untergehen. Er erzählte ihr von China und vertiefte ihren Einblick in das Wesen eines Landes, das sie genau zu kennen geglaubt hatte. Jedes Mal, wenn sie in den kommenden Wochen zusammenkamen, schien der ungeheure Abgrund zwischen ihren Welten ein wenig zu schwinden. Seine Stimme bezauberte sie. In seinen Augen war ein Verstehen, eine Vertrautheit, wie sie sie noch nie zuvor erlebt hatte. Sie fragte sich zum ersten Mal, ob sie wohl attraktiv sei. Sie war Missionarin, sie hatte sich Gott geweiht, aber Gott hatte sie auch als Frau geschaffen. Wenn sie Liebe für einen Mann empfand, so konnte das nicht gegen den Willen Gottes sein. Als sie eines Tages von einer langen Fahrt in die Berge zurückkehrte, sah sie sich plötzlich erneut vor die große Frage gestellt, wie ihr Verhältnis zu China aussah und wie sie ihrer selbstgewählten Heimat helfen sollte. In zwei der Dörfer, die sie besucht hatte, waren japanische Truppen einquartiert gewesen. Nach ihrer Rückkehr erzählte sie Linan davon. Er war sehr interessiert und fragte genau nach der Zahl der Soldaten, ihren Waffen sowie über die Art ihrer Unterbringung. Sie beschloss, beim nächsten Mal noch aufmerksamer zu sein, und als sie bald darauf wieder das von den Japanern besetzte Gebiet bereiste, merkte sie sich die Regimentsnummern und die Art der Bewaffnung sorgfältiger, weil sie wusste, dass er Wert auf ihren Bericht legte. In diesen Monaten ihrer Freundschaft hatte er sie zu einer glühenden Patriotin für China gemacht. Wenn sie für die nationalen Truppen spionieren und Informationen von militärischem Wert unbeobachtet und ungehindert durch die japanischen Linien bringen konnte, dann wollte sie es tun. Wie viel bei dieser Tätigkeit ihrem Verlangen zuzuschreiben war, Linan gefällig zu sein, und wie viel ihrem Wunsch, China zu dienen, sie wusste es nicht, und sie versuchte auch nicht, ihre Beweggründe auseinanderzuhalten. Sie wusste lediglich, dass sie sich in diesem furchtbaren Krieg bisher an einen Glauben gehalten hatte und dass nun auch ein Ziel dazu gekommen war. Als David Davis und seine Frau Jean nach Tschechow zurückkehrten, fiel ihnen auf, dass Gladys sich verändert hatte. Obgleich sie Linan kannten und gern hatten, vermuteten sie nicht, dass die Zusammenkünfte der beiden mit etwas anderem als reiner Freundschaft zu tun haben könnten. Allerdings glaubte David, aus Gladys Heiterkeit einen Anflug von Hysterie herauszuhören. Sie wird überarbeitet sein, dachte er. Sie brauchen dringend eine Erholungskur, meinte er, und ich weiß zufällig genau das Richtige dafür. In Lingchuan halten die Christen in der nächsten Woche eine kleine Konferenz ab. Wollen Sie nicht hingehen und ihnen helfen? Es ist eine sehr reizvolle kleine Stadt, ähnlich wie Yangcheng, und Sie werden sich dort wohlfühlen. Gladys war mit dem Vorschlag einverstanden. Es war ihr inzwischen klar geworden, dass sie Linan liebte. Diese Liebe war vor allem eine Vertrautheit im geistig-seelischen und stärker als jede körperliche Begegnung. Sie nahm diese Ferientage des Herzens als von Gott geschenkt hin. Wohlgemut brach sie nach Lingchuan auf. Begleitet wurde sie von ihren beiden Schützlingen, Timothy und Sualan, die schon einige Zeit zu Besuch in Tschechow weilten. Ihre Sachen hatten sie auf einen zweirädrigen Karren gepackt, vor den sie ein Maultier gespannt hatten. Der gute Zustand der Wege bei Tschechow machte den Gebrauch des Vehikels möglich, und nun trieben sie das Tier munter über die Ebene. Spät am Nachmittag, die Stadt war noch 5 bis 6 Kilometer entfernt und die Sonne glitt schon hinter den Gebirgskamm, ließ ein allzu bekanntes Geräusch sie zusammenfahren. Sie sahen die silbernen Vögel am Himmel, hörten das Heulen der Bomben. Die Japaner bombardierten Lingchuan. Keine Rede mehr von Frieden und Erholung. Ungefähr 15 Minuten brauchten die Geschwader, um ihre Last abzuwerfen. Dann flogen sie davon. Gladys trieb ihr Maultier vorwärts. Es war dunkel, als sie die Stadt erreichten. Der Schaden war geringer, als sie erwartet hatten. Die christliche Mission war unbeschädigt geblieben, nur einige Scheiben waren eingedrückt und dem Koch war der Teig für das Abendbrot zum Fenster hinausgeschleudert worden. Er war sehr entrüstet und nicht vom Klagen abzubringen, dass ihm der Teig gestohlen worden sei. Trotz der Bombardierung fanden sich die Leute aus den Dörfern zur Konferenz ein und am nächsten Vormittag begann die Bibelarbeit. Jeden Tag etwa um die gleiche Stunde erschienen japanische Flugzeuge und ließen ihre Bomben fallen, aber die Konferenz nahm trotzdem ihren Lauf. Die Mission blieb weiterhin unbeschädigt. Am letzten Abend, es war schon spät, verbreitete sich wie ein Lauffeuer das Gerücht, eine fremde Armee sei im Anmarsch auf die Stadt. Japaner? Partisanen? Kommunisten? Niemand wusste es. Die Konferenz war ohnehin zu Ende und die Dorfältesten, die die Mehrheit der Teilnehmer ausmachten, beschlossen, am nächsten Morgen bei Tagesanbruch auseinanderzugehen. Alle legten sich, das Gepäck griffbereit zur Hand, für ein paar Stunden nieder. Gladys fand jedoch keine Ruhe. Unruhig wälzte sie sich auf ihrem Lager hin und her. Sie mussten unbedingt die Stadt beim ersten Morgengrauen verlassen. Auf keinen Fall durfte sich wiederholen, was sie in Xinjui erlebt hatte. Ihre Befürchtungen bedrängten sie immer mehr, und als sie ihre innere Unruhe schließlich nicht mehr länger ertragen konnte, weckte sie Timothy und Sualan. »Wir verlassen Lingxuan«, sagte sie leise, »und zwar jetzt sofort. Unser Gepäck samt Maultier und Karren lassen wir hier. Wir nehmen nur Getreide als Verpflegung, zwei Kochtöpfe und unsere Trinkschalen mit.« Ein chinesischer Prediger aus Tschechow, der mit Frau und Kindern zu der Konferenz erschienen war, erwachte von dem Geflüster. »Sie werden nicht hinauskommen«, erklärte er. »Die Stadttore sind noch geschlossen und werden vor Sonnenaufgang nicht geöffnet.« »Dann sind wir die Ersten, die draußen sind«, erwiderte sie entschlossen. Als die kleine Gruppe aus dem Missionshaus auf die dunkle, nachtkühle Straße hinaustrat, war sie noch um einige Personen gewachsen. Zwei Bauern aus benachbarten Dörfern sowie ein junger chinesischer Arzt mit seiner alten Mutter, seiner Frau und ihrem Säugling hatten sich angeschlossen. Sie gingen zu Fuß zu dem schweren Tor, dessen Pagodendach mit grünen Ziegeln gedeckt war. Schon füllte sich die Straße hinter ihnen mit einer unruhigen Menge, die die Stadt nach Öffnung der Tore eiligst verlassen wollte. Endlich schwangen die schweren Flügel auf und die Straße zu den Bergen lag offen vor ihnen. 5 Kilometer lang zog sich die Straße durch flaches Land dahin, zu beiden Seiten von Weizenfeldern flankiert. Dann schwenkte sie in steiler Kurve hinauf in die schützenden Berge. Gladys fühlte sich auf wunderbare Weise erleichtert, als sie mit Timothy und Sualan dahin marschierte. Ein Strom von Flüchtenden bewegte sich aus dem Stadttor hinaus ins Freie. Sie waren etwa 1 Kilometer gelaufen, als sie sahen, dass hinter ihnen der Flüchtlingsstrom nach beiden Seiten der Straße auswich. Einen entsetzlichen Augenblick lang glaubte Gladys, der Feind wäre schon hinter ihnen her. Dann aber erkannte sie, dass die Reiter, die in Richtung Berge galoppierten, chinesische Kavalleristen waren, der Stolz der Nationalarmee. Es war ein prachtvolles Bild, eine ganze Schwadron in grauen Uniformen und mit Schirmmützen. Gladys wunderte sich über den grimmigen und entschlossenen Gesichtsausdruck der Reiter. Offenbar hatten sie einen Auftrag von großer Wichtigkeit auszuführen. Dann plötzlich wusste sie, warum sie es so eilig hatten. Der Lärm der galoppierenden Hufe auf der harten Erde wurde übertönt von dem schrillen Ton von Flugzeugen im Sturzflug. Für den Bruchteil einer Sekunde wollten Gladys Beine ihr den Dienst versagen. Dann aber rief sie den Kindern zu: »In die Felder! Rennt! Rennt! In die Felder! Werft euch auf die Erde!« Sie stieß und drängte Timothy und Sualan über den niedrigen Steinwall, der die Straße einfasste, und trieb sie außer sich vor Angst vor sich her, als plötzlich das metallische Stottern der Maschinengewehre das Brüllen der Motoren durchbrach. Sie warf sich auf den Boden und barg den Kopf in den Armen, um die Schreckensszene nicht mit ansehen zu müssen. Die Erde erbebte und überall ertönten entsetzliche Schreie des Schmerzes und der Angst, als die Maschinen über die Reihen der Flüchtenden und der Reiter hinwegdonnerten und alles unter sich niedermachten. Pferde ohne Reiter jagten irrsinnig vor Schrecken durch die Weizenfelder. Diese Schreie, diese Panik waren schrecklicher als alles, was Gladys jemals zuvor erlebt hatte. Über der Stadt und lang der Straße, auf der überall bizarr verdrehte Körper lagen, flogen die Maschinen wieder und wieder ihre dröhnenden Runden. Gladys Finger gruben sich tief in die Erde. Diese entsetzliche spannende Zeit verrann so langsam wie ein ganzes Menschenleben. Dann flogen die silbernen Teufel noch einen letzten Bogen und entschwanden in der Ferne. Zitternd erhob sich Gladys. Selbst in ihrer wildesten Fantasie hätte sie sich die Hölle nicht grauenerregender vorstellen können. Tote Pferde, tote Männer, Frauen und Kinder, aufgeplatzte Bündel, deren Inhalt überall auf dem Feld umherlag, in das die Menschen gerannt waren, um Deckung zu suchen. Reiterlose Pferde, die ziellos über das Gelände galoppierten. Timothy und Sualan waren herangekommen und klammerten sich an Gladys Jacke, ohne ein Wort zu sagen. Das Tor musste so schnell wie möglich geräumt werden. Mit einem tiefen Atemzug versuchte Gladys, sich zu beruhigen. Dann zwang sie sich zu handeln. Sie schaute sich um. Ihre Gruppe hatte Glück gehabt. Niemand war verletzt. Sie entschied, dass es am vernünftigsten war, wenn die anderen sich in Sicherheit begaben, während sie selbst den Verwundeten half. Sie wandte sich zwei Bauern zu. »Kümmert euch um die Frauen und Kinder und bringt sie in die Berge. Dort wartet ihr auf uns. Der Doktor und ich bleiben hier. Heute Abend werden wir uns oben in den Bergen treffen.« Sie sah den jungen Arzt an, während sie sprach. Nervös nickte er. Gemeinsam eilten die beiden die Straße zurück auf das Stadttor zu. Unterwegs sprach Gladys jeden unverletzten Mann an, den sie fand, munterte die Menschen auf, drohte und schalt, und so gelang es ihr tatsächlich, eine kleine Gruppe zusammenzubringen, die das Tor freimachen sollte. Schreckensbleich und noch ganz benommen folgten ihr die Menschen. Sie erreichten schließlich das Tor. Angesichts der Aufgabe, die sie vor sich sah, hatte Gladys schnell ihre Entschlossenheit wiedergefunden. Sie lief herum und schrie ihren Helfern Befehle zu. Zunächst musste der Durchgang frei werden. Dann wandte sie sich den Verwundeten zu, und sie und der Arzt kümmerten sich um sie. Soldaten, die selbst unverletzt geblieben waren, halfen mit, und am späten Nachmittag erschien eine weitere Truppe. Gladys und der Arzt hatten seit der Morgendämmerung alles getan, was in ihren Kräften gestanden hatte. Völlig erschöpft beschlossen sie, den Iren in die Berge zu folgen. An dieser Stelle höre ich heute mit dem Lesen auf und mache in einer Woche weiter, wenn Sie wieder an Ihrem Empfänger sind. Bis dahin sage ich gute Nacht und auf Wiederhören.